Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! So, ihr Lieben, jetzt sind wir unter uns. Jetzt ist es mein Podcast und ich freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam plaudern. Also, erstmal plaudere nur ich, klar. Aber ihr schickt mir einfach alles, was ihr über Grado und Italien wissen wollt, und ich beantworte alles. Und Gäste kommen auch immer mal wieder hinzu. Unsere Themen heute: die Neuerungen in Grado, die Archäologieverschwörung sowie die recht neue Mode des Apericena. Und gehen wir doch gleich zum Apericena.
Bildungsauftrag, das italienische Wort.
Das italienische Wort heute ist Apericena. Das ist erstens ein sehr schönes Wort für eine neue Mode. Zweitens ist es ein Wunsch meiner Töchter. Drittens habe ich diese neue Mode in einem der ersten Podcasts fälschlicherweise Aperocena genannt, nicht Apericena. Das sei hiermit korrigiert. Apericena ist eine wunderbare Art, den Abend zu verbringen. Und das erklären uns meine Töchter aus Padua und aus Mailand.
Hallo, ich bin Elisabetta und studiere seit 3 Jahren in Padua. Und seit 3 Jahren bin ich auf der Suche nach der besten Apericena der Stadt. Zuerst beginne ich mit einem Favoriten von uns Studentinnen und Studenten, Carlotta. Wieso ist dieses Café so beliebt? Weil, wenn man ein Getränk bestellt, Spritz, Hugo und so weiter, bekommt man eine riesige Platte, auf Italienisch wäre es ein Tagliere, voller Pizza, Pommes, Focaccias. Also mit 3, 4, maximal 5 Euro habt ihr eures Abendessen erledigt. Das ist echt geil, oder? Aber wenn ihr eine größere Vielfalt sucht und echte Cicchetti probieren möchtet, dann habe ich die folgenden Bars für euch. Corte Sconta, Frascolino Baccaro, Brutal, Dai Ragazzi. Jedes Stück kostet 2 Euro, 2,50 Euro und mit 3, 4 werdet ihr schon satt sein. Die vorgeschlagenen Cicchetti bestehen aus Fisch, normalerweise Baccalà, Gemüse der Saison, Fleisch und viel mehr. Und als letzte Empfehlung, wenn ihr einen wunderschönen Blick auf Prato della Valle, eine der größten Piazzen Europas, haben möchtet, dann empfehle ich Exforo. Dieses Lokal ist schicker als die anderen, weil hier bekommt man nicht nur einfache Cicchetti, sondern auch kleine Gerichte. Diese waren meine Tipps für Padua. Ciao!
Hallo, ich bin Beatrice und studiere seit September in Mailand. Also, hier in Mailand ist der Aperitivo oder Ape, wie wir Jugendliche und die Mailänder sagen, nicht einfach nur ein Getränk, sondern ein echtes soziales Ritual, das für die Mailänder Kultur von großer Bedeutung ist. Es ist eine Gelegenheit zu sozialisieren, sich zu entspannen und die Stadt zu genießen. Da Mailand größer als Padua ist, werde ich keine Bars empfehlen, sondern 3 Viertel, in denen ihr die besten Aperitivo und Apericena genießen könnt. Das erste Viertel ist die Navigli. Seine Hauptstraße zeichnet sich durch den Kanal, Winterschläden, Kunstgalerien und vor allem durch die vielen Bars aus. Das zweite Viertel, in das ich persönlich am öftensten gehe, weil ich in der Nähe wohne, ist Moskova. Es ist von jungen Leuten geliebt, um die ganzen Abend zu verbringen, damit es voller Movida, also viel los gibt. Hier und besonders in Corso Garibaldi hat man eine große Auswahl. Und nicht zu vergessen das dritte, ein sehr mailändisches Viertel, das heißt elegant und auch ein bisschen bohemien, ist Brera. Mit 10, 20 Euro zum Apericena kriegt man verschiedene Sorten von Platten. Normalerweise haben sie alle Aufschnitt und Käse, Pizza oder Focaccia-Stückchen, etwas Frittiertes, Bruschette und so weiter. Oft begleitet von Musik oder DJ-Sets. Ah, und natürlich ist die echte Apericena mit Aperol-Spritz. Und ja, diese waren meine Tipps für Mailand. Ciao!
Leider ist das in Deutschland und Österreich nicht zu praktizieren. Es gibt einfach nicht diese preiswerten Enotheken mit kleiner Karte. Aber wäre das nicht eine wirkliche Idee für die darbende Gastronomie? Sagt mir doch mal Bescheid, was ihr davon haltet. Mit wenig Personal kann nämlich hier viel geboten werden. Ich kenne venezianische Enotheken, da ist eine Person drin. Das reicht völlig.
Bücher unterm Sonnenschirm.
Mein Tipp in dieser Folge: Vom Zauber des Untergangs, was Pompeji über uns erzählt. Autor Gabriel Zuchtriegel ist Leiter der Ausgrabungsstätten von Pompeji und damit der Chef eines der bedeutendsten Museen weltweit. Ausgerechnet ein Deutscher, mio Dio. Er schreibt über die neuen Erkenntnisse, aber auch über die Schwierigkeiten, die er bei seiner Arbeit vorfindet. Italiener sind nämlich große Verschwörungstheoretiker. Und eine beliebte Verschwörungstheorie ist die Archäologie-Verschwörung. Wisst ihr, was sich dahinter verbirgt? Immer wenn die Regierung die Steuern erhöht oder Leistungen kürzt, wird in Pompeji oder anderswo eine spektakuläre Entdeckung gemacht, die alle unliebsamen Nachrichten nach hinten verdrängt. Und damit ist der Deutsche natürlich auch Teil dieses Systems. Also, jetzt reden wir über Grado und alles, was es hier in diesem Jahr neu gibt. Klar, ich lebe in Grado. Mir ist aber ganz wichtig, dass wir die ganze Adria abdecken. Der Podcast heißt ja auch Radio Adria. Es wird also nicht nur um Grado gehen in den nächsten Folgen, sondern beispielsweise auch um Jesolo, um Rimini, um Triest. Schreibt mir einfach, wo es hingehen soll. Alle Kontaktadressen findet ihr in den Shownotes. Fangen wir einfach mal an mit den neuen Hotels. Wir sind sehr gespannt auf die neue Eröffnung des Hotels Adria in der Fußgängerzone. Fast 20 Jahre lang stand das Hotel leer. Nun soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die schöne Fassade ist erhalten geblieben. Dahinter wird komplett entkernt und modernisiert. Und Leute, letzte Woche passierte mir was. Ich wurde vom Bauherrn auf der Straße angehalten. Ich dachte schon, oh no. Maywald, rief er. Und ich dachte, jetzt geht's los. Dann sagte er mir, er liest immer meine Post aus Italien. Und er müsse mir sagen, dass das Hotel nicht vor 2028 fertig wird. Ich habe keine Ahnung, was sie da so lange rummauern. Aber also vor 2028 wird es nichts, während ich in meiner Post aus Italien ja geschrieben habe. Das müsste jetzt eigentlich dieses Jahr so langsam fertig werden. Also ist hiermit weitergegeben. Auch das Savoy hat sich schicker gemacht. Das einzige 5-Sterne-Hotel Grados hat eine neue Fassade bekommen mit ganz viel Bepflanzung. Der 80er-Jahre-Charme der Farben ist geblieben. Gut so, die 80er sind ja auch wieder modern. Reden wir über neue Restaurants. Der Strandkiosk Alfaro, ein echter Wohlfühlort am Beginn des alten Strandes, punktet nun mit einer kleinen Speisekarte, die über die Saison ausgebaut werden soll. Es gibt vor allem wieder Christians Carbonara. Natürlich nicht mit Schinken und Sahne, sondern mit römischem Guanciale und geriebenem Schafskäse. Köstlich. Gerade erst vorgestern gegessen. Zum Thema Carbonara. Eine echte Carbonara gibt es in Grado fast nirgends. Und warum ist das so? Weil Carbonara ganz, ganz schwierig in der Küche zu machen ist. Du musst es frisch machen, du musst mit frischen Eiern hantieren, was immer ein Problem ist. Der Abwasch ist ein Problem, du kannst es, wie gesagt, nicht vorbereiten. Deswegen gibt es das fast nirgends auf der Karte. Und einmal hat Christian, als er noch im seligen Spaghetti-Haus wirkte, für mich die Spaghetti Carbonara gemacht, die echte Carbonara. Und sie war so gut, dass ich darüber in Post aus Italien geschrieben habe. Und daraufhin wurde er bestürmt und musste tatsächlich die Spaghetti Carbonara auf die Karte setzen, wenn auch mit der Einschränkung Minimum due persone. Und jetzt wird er die Carbonara einfach nicht mehr los und das ist meine Schuld. Sorry, Christian. Das Mafalda am großen Kreisverkehr hat das Konzept geändert. Es gibt nur noch Wein, Cocktails und eine kleine Karte, aber ganz viel Brot und hausgemachte Pasta zum Mitnehmen, darunter auch köstliche Tortellini. Oh, wie das dort duftet, Leute, ich sag's euch. Und noch eine schöne Geschichte aus dem traditionsreichen Restaurant à la Borsa in der Altstadt. Die Besitzer fanden keinen neuen Koch, also stellte sich die 25-jährige Tochter Ariana kurzerhand selbst an den Herd. Und sie kocht wirklich gut. Außerdem sind die Portionen ausgesprochen üppig. Wir waren schon dreimal dort, immer war es wunderbar. Meine Lieblinge sind die Vorspeisenplatte sowie die hausgemachten Gnocchi ai Fasolari. Und gerade reingekommen und sehr passend zum Apericena, im Androna, für viele das beste Restaurant in Grado, gibt es jetzt mittags keine Karte mehr, sondern Cicchetti, diese venezianischen köstlichen belegten Häppchen. Es ist aus der Not geboren, weil Köche fehlen. Und wie gesagt, Apericena oder Cicchetti kann man mit wenig Aufwand, mit viel Fingerfertigkeit und Fantasie selbst gut hinbekommen. Das passt also wirklich gut zu unserem heutigen Schwerpunktthema Apericena. Was gibt es Neues vom Strand? Im Mai fand ja die Stranderöffnung statt, wenn auch dieses Mal ohne Ortskapelle und ohne große Reden. Denn es gab ja das Politikum um den neuen Stranddirektor. Eine Posse, die diesen Podcast wirklich sprengen würde. Aber ihr könnt alles auf postausitalien.com nachlesen. Jedenfalls ist am Ende der neue Stranddirektor der alte Stranddirektor. Auch in diesem Jahr will man überall mehr Service, mehr Trubel und mehr Partys anbieten. Augenscheinlichste Neuerung ist das frisch aufgebaute Piratenschiff in der Nähe des Thermalbades. Das ist was für die Kleinen, sage ich euch. Außerdem soll es beim Restaurant Antike Therme, auch in den Händen der Strandverwaltung, im Hochsommer jeden Dienstagabend Aperitivi, Häppchen, da sind sie wieder, und Live-Musik geben. Man muss ja auch sagen, diese Kultur des Apericena ist natürlich auch den neuen Essverhalten geschuldet. Keiner setzt sich tagsüber, auch Italiener nicht, setzen sich tagsüber mittags hin und bestellen Antipasti Primo Secondo. Da ist sowas wie Cicchetti oder sonstige Häppchen einfach schon die bessere Alternative. Und noch ein ganz großer Plan vom Strand. Das bislang unbebaute Stück Strand zwischen Città Giardino und Pineta soll weitgehend erschlossen und besonders familienfreundlich ausgebaut werden. Darunter mit einem flachen Pool. Das wird aber allerfrühestens 2026 der Fall sein. Was die Events angeht, die wichtigste Nachricht zuerst. Die Frecce Tricolori waren nach einem Jahr Pause wieder in Grado. Sie zeigten am 25. Mai ihre Kunststücke. Nur 8 Maschinen, nicht 10, denn es gab einen kleinen Unfall vor ein paar Wochen. Aber gut, in Grado ist nichts passiert. Und wer den Grado-Termin verpasst hat und untröstlich ist, es ist zugegebenermaßen schon ein ziemlich geiles Ereignis. Am 6. Juli sind die Flieger in Lignano. Kommen wir zum Kulinarischen, als würde es nicht die ganze Zeit ums Kulinarische gehen. Es wird am 29. Juli wieder die Via dei Sapori geben, wo Restaurants aus Grado und ganz Friaul ihr Können zeigen. Bei 2 Sardellade vom 11. bis 13. Juli und vom 25. bis 27. Juli gibt es allerlei Frittiertes aus dem Meer und der Lagune. Sardellada ist so das typische Gradeser Volksfest von mehreren Organisationen, unter anderem auch von den Fischern selbst veranstaltet. Und es ist immer wirklich sehr, sehr stimmungsvoll und die Qualität ist auch super, auch wenn es wenig kostet. Klar, wenn die Fischer es selbst organisieren, dann geben sie euch schon die guten Sachen. Im Oktober wird es ein ganz großes neues Gourmet-Festival in der Altstadt geben, namens Le Calli di Bacco. Die Gassen des Weingottes Bacchus. Klingt das nicht gut? 18 Restaurants aus Grados Altstadt, Winzer aus dem Collio und landwirtschaftliche Betriebe aus dem Umland nehmen daran teil. Datum 24. bis 26. Oktober. Einzelheiten folgen an dieser Stelle oder wie immer auf Post aus Italien. Und noch ein ganz anderer Tipp. Das Profi-Tennisturnier der Damen findet in diesem Jahr nicht im Mai, sondern vom 8. bis 16. Juni hier in Grado statt. Und das Preisgeld ist noch einmal aufgestockt worden. Es ist jetzt ein WTA 125-Turnier. Es geht also um $125.000 Preisgeld. Das wird ein Weltklasse-Feld anlocken und der Eintritt ist frei. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Ereignis für Grado. Alle Termine, alle Veranstaltungen findet ihr natürlich auch in den Shownotes und auf meinem Blog. Was ist mit den Baustellen in Grado? Ein Projekt ist sehr modern, sehr luxuriös und polarisiert mächtig. Das Royal Palace, direkt an der Flaniermeile am Strand, soll schon in diesem Jahr fertig werden. Quadratmeterpreise von 10.000 Euro, vielleicht sogar mehr, sorgen dafür, dass Gradeser es sich nicht leisten können. Das gibt hier einige Debatten darüber, wie hochpreisig sich Grado entwickeln wird oder wie hochpreisig sich Grado entwickeln soll. Was ist der politische Hintergrund? Wie will man den Tourismus anlocken, der solche Summen zu zahlen bereit ist? Der hat dann natürlich ganz andere Ansprüche als die Familie mit zwei Kindern, die nur am Strand Urlaub machen will. Für noch mehr Aufregung sorgt deswegen auch das neue Hotel Sanssouci Seascape, das an die Stelle des Castellettos kommen soll. Zu wuchtig, zu modern finden viele und auch hier werden die Preise erheblich sein. Eine ziemlich ärgerliche Verzögerung ist der Bau des zweistöckigen Parkhauses neben dem Tennisclub. Das sollte eigentlich zu Beginn der Saison schon fertig sein, ist es nicht. Das Parkplatzproblem kennen wir alle seit Jahren. Hier ist aber das Problem, dass nicht nur die 250 versprochenen Parkplätze fehlen, sondern auch die 150 bestehenden Parkplätze, die auf dem Gelände waren. Und jetzt ist es eine Baustelle. Also fehlen noch mal ein paar Parkplätze. Solltet ihr im Hochsommer oder zu den üblichen Ferienzeiten nach Grado kommen, kümmert euch rechtzeitig drum. Klar, die meisten Hotels und Apartmentanlagen haben Parkplätze, manche aber eben nicht. Und wer sehr viel Geld übrig hat, der Golfclub Grado ist zum Verkaufen. Interessenten sind zwar vorhanden, die Verhandlungen sind bisher aber immer gescheitert. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn einer von euch da zuschlagen würde. Ihr wisst, ich bin begeisterter Golfer und es wäre zu schade, wenn es diesen Club nicht mehr geben würde. Was es gerade auch nicht gibt, ist die Schiffslinie zwischen Grado und Triest, die sehr, sehr beliebt war. Dann hat man aber letztes Jahr festgestellt, dass das eigentliche Schiff nicht hochseetauglich war. Man hat ein neues Schiff in Dienst gestellt. Das ist bei der ersten Ausfahrt beinahe abgesoffen mit 80 Menschen an Bord. Alle konnten gerettet werden, sonst hättet ihr es ja auch wahrscheinlich in den Nachrichten gehört. Aber das war natürlich sehr unschön und jetzt sucht man ein neues Schiff. Diesmal wirklich hochseetüchtig. Bis Ende Mai soll etwas passieren. Man ist da sehr optimistisch. Es ist auch eine wirklich sehr lukrative Linie, die sehr oft benutzt wird und natürlich auch sehr, sehr cool ist für jeden Grado-Urlauber. Einfach mal mit dem Schiff nach Triest ist schon was Besonderes. Und weil ich das öfter gefragt werde, warum gibt es keine Schiffslinie von Grado nach Venedig? Es gab immer mal Versuche, aber Grado-Venedig ist schon fast 4 Stunden lang und das ist halt schon sehr, sehr lang. Es ist relativ teuer. Wenn man hin und zurück fahren will, müsste man ganz früh am Morgen los und ganz spät am Abend zurück und das ist halt schon wild. Es müsste sich auch irgendwie rechnen. Dann gab es die Idee, man könnte ja Frühstück oder Abendessen anbieten an Bord. Sicher eine hübsche Idee, aber das macht das Ganze natürlich wieder deutlich teurer. Also bisher gibt es da keine aktuellen Pläne, wenn jemand von euch sich berufen fühlt, unternehmerisch tätig zu werden. Es ist, glaube ich, nach wie vor eine gute Idee. Die Frage ist halt, kann man es so machen, dass es sich rechnet? Auch Schiffsdiesel ist nicht billiger geworden in den letzten Jahren.
Der voll geniale Küchentipp.
Ihr habt frische Venusmuscheln für eure Spaghetti-Vongole gekauft. Sehr gut. Wie werden die nun gesäubert, damit der Sand nicht zwischen den Zähnen knirscht? Hier kommt die ultimative Anleitung. Legt die Muscheln 20 bis 30 Minuten in sehr kaltes Wasser. Trick: das Wasser zusätzlich mit einigen Eiswürfeln kühlen, denn Leitungswasser ist zu warm. Und grobes Meersalz hinzufügen. So denken die Muscheln, sie seien noch im Meer und stoßen den Sand von selbst aus. Das Ganze dann über einem Nudelsieb abgießen und schon sind die Vongole küchenfertig und der Sand verrinnt im Ausguss. Eine der Lieblingszutaten der Cicchetti ist Baccala Mantecato, Stockfischpüree. Und das Kapitel, was ich euch jetzt vorlesen werde, stammt aus den Spaghetti Vongole Tagebüchern und sorgt bei Lesungen immer für viel Heiterkeit. In den Spaghetti Vongole Tagebüchern geht es darum, dass ich meine italienische Familie mit deren Spezialitäten bekochen will und mir dafür überall Ratschläge hole bei wirklichen Expertinnen und Experten. Und weil meine Familie aus dem Veneto stammt, muss es natürlich auch Baccala geben. Also, eine Lektion, die lange an mir haften blieb. Die ungewöhnlichste venezianische Spezialität heißt Bacala, Stockfisch. Die Liebesbeziehung der Lagunenbewohner zu einem Fisch aus dem kalten Nordmeer ist erst einmal schwer zu erklären. Schließlich leben Venezianer inmitten reichster Fischvorkommen. Bacala ist auch das Lieblingsgericht meiner Schwiegereltern. Ich werde nicht umhinkommen, mir den Burschen vorzuknöpfen. Dass der Stockfisch aus Kabeljau und anderen Dorschen zubereitet überhaupt in die Serenissima gelangte, ist einem Schiffsunglück zu verdanken. Vor beinahe 600 Jahren stach ein venezianischer Kapitän namens Pietro Querini mit dem Ziel Flandern in See. Doch die Reise verlief katastrophal. Nach heftigen Unwettern musste im Atlantik das schwer beschädigte Hauptschiff aufgegeben werden. Die Männer retteten sich in Ruderboote. Nach 20 Tagen strandeten sie im Januar 1432 auf den Klippen einer unbewohnten Insel der Lofoten im Nordatlantik. Dort wurden sie später von Fischern aufgelesen. 3 Monate lang pflegten die Insulaner die Venezianer, bis sie die Reise gen Heimat antreten konnten und das Geheimnis des Stocca Fisso mitbrachten, der getrocknet und vor dem Verzehr kleingeschlagen wurde. Bacala gilt als Speise, die würdig ist, alle großartigen Gerichte schachmatt zu setzen, schrieb ein Poet vor 300 Jahren. Man könne, so derselbe Poet, Stockfisch auf 30 verschiedene Arten zubereiten und eine jede sei die delikateste. Und wie immer in Italien ist das Essen eine ernste Angelegenheit. In Vicenza, nicht weit von Venedig, gibt es die Venerabile Confraternita del Bacala alla Vicentina, eine Bacala-Bruderschaft, die Reisen auf die Lofoten organisiert und ein Bacala-Festival veranstaltet. Die Logenbrüder tragen altertümliche Umhänge und goldene Broschen. Neumitglieder werden mit einem Stockfisch gesegnet. Wenn der Gast in einem der Lokale rund um Vicenza den Bacala nicht aufisst, kommt der Wirt mit der doppelläufigen Schrotflinte aus der Küche. Bei der Variante Bacala Mantecato, die meine Schwiegereltern besonders schätzen, wird der Stockfisch in Wasser und Milch eingeweicht und mit Knoblauch, Olivenöl, Petersilie, Salz und Pfeffer zu einem Brei eingekocht. In der Latteria Popolare in Venedigs Sestiere San Polo kaufte ich also einen Stockfisch, der genau so unsexy aussieht, wie er klingt, graubraun und an die Schuhsohle eines Riesen erinnernd. Der Stockfisch maß 80 Zentimeter. Ich klemmte ihn mir unter dem Arm und machte mich auf den Weg zum Bahnhof. Die Touristen schauten mich an, als hätte ich eine Leiche unter dem Arm. Was ja genau genommen auch stimmte. Es war früher Nachmittag und ich hatte mit einem leeren Zug gerechnet. War er nicht. Es war ein bisschen peinlich mit diesem ausgetrockneten Reisegenossen. Venezianer, die hinzustiegen, nickten wissend. Fremde wunderten sich. Und ein bisschen begann es schon zu riechen. Dabei saß ich im Großraumwagen. Und der Fisch war in mehrere Folien eingeschlagen. Das hätte mich warnen müssen. Erst ging es ans Zerkleinern, denn ich besitze keinen Topf mit 80 Zentimetern Durchmesser. Was mir niemand gesagt hatte: ein Stockfisch ist wortwörtlich ein Brett. Auch die schärfsten Küchen- und Brotmesser scheiterten beim Versuch, das Biest küchentauglich zu zerlegen. Eine Säge musste her. Doch in meinem Werkzeugkasten gab es keine Säge. Ich wühlte durch alle Schränke und fand schließlich eine kleine Laubsäge. Die musste es richten. Nach 10 Minuten verzweifeltem Kampf war der Fisch in 2 Hälften zerteilt und passte gerade so in den Topf. Auch nach mehrmaligem Händewaschen roch ich noch nach Lofoten. 3 bis 4 Tage bräuchte die Zubereitung, hatte man mir in Venedig eingebläut. Ein Fisch, der mehrere Monate getrocknet und dann gewissermaßen wieder zum Leben erweckt wird, riecht genauso, wie man sich das vorstellen muss. Nämlich etwa so wie zusammengefegte Innereien, die im Mülleimer des Hinterhofs auf die Abholung warten. Ja, mit dem Geruch musste man rechnen. Aber es war eben doch eine schlechte Idee, Ende August, an den exakt 3 heißesten Tagen des gesamten Jahres, einen toten Fisch einzuweichen. Unsere Wohnung im obersten Stock bekommen wir im Sommer nicht auf unter 26 Grad runtergekühlt. Und an eine Aufbewahrung im Innern war ohnehin nicht zu denken. Also schleppte ich den Stockfisch mit seiner Brühe, stets morgens vom Ostbalkon auf den Westbalkon und am Nachmittag zurück, so dass der Topf wenigstens im Schatten stand. Doch auch dort war es bullenheiß. Und schon das Durchqueren des Wohnzimmers hinterließ eine grauenhafte Geruchsfahne. Die einzige Duftkerze, die wir noch hatten und die von meiner ältesten Tochter ostentativ angezündet und in einer Art Privatprozession durchs Wohnzimmer getragen wurde, verströmte weihnachtliches Zimtaroma, was wenig hilfreich war. Dann ging es einfach nicht mehr. Ich bin überhaupt nicht geruchsempfindlich. Schließlich aßen meine Großeltern schon Harzer Roller zum Frühstück und ich kenne kaum etwas Köstlicheres als Gorgonzola in allen erdenklichen Schimmelstadien. Aber was der Bacala, der in der Hitze ausdünstete, von sich gab, war eine Nahtoderfahrung für alle Beteiligten. 37 Grad warm wie in Grado wird es auf den Lofoten eben nicht. Ich musste das Projekt beenden. Völlig ausgeschlossen, dass ich mit diesen beiden Fischhälften auch noch stundenlang arbeiten müsste. An den Geruch in der Wohnung, der wohl für Wochen bleiben würde, wollte ich gar nicht denken. Und ich selbst hätte mich für die nächsten Wochen olfaktorisch in einen 186 Zentimeter großen Stockfisch verwandelt. Ein Sozialleben wäre undenkbar geworden. Ich verknotete die inzwischen aufgeweichten Fischreste in Plastiktüten und brachte sie zum Müll. Und zwar in eine Tonne, die ein paar Häuser weiter stand. Dann kippte ich die Brühe weg. Als letzter Mittelfinger suppte mir dabei ein ordentlicher Schwall aufs Bein und durchweichte meine Lieblingshose. Und dann tat ich das, wozu mir zuvor schon alle geraten hatten. Ich kaufte den Aufstrich fix und fertig, geruchlos verschlossen. Und meine Tochter, die immer noch wie ein Weihnachtsbaum duftete, schaute mich wieder ganz verliebt an.
Wir gehen ins Stadion.
Der verstorbene Papst Franziskus, der mich übrigens 2024 Platz 1 auf der österreichischen Sachbuch-Bestsellerliste gekostet hat, war ja Argentinier. Und der Präsident unseres örtlichen Fußballvereins Gradese Calcio ist ebenfalls Argentinier, genauso wie der Cheftrainer. Also hatte der Präsidente eine Idee. Zu Ehren des Papstes trat Gradese Calcio in argentinischen Trikots an, also in blau-weiß, statt in rot. Und bekam ganz pietätlos 3:1 auf die Mütze. Damit nicht genug. Der Cheftrainer bekam wegen ständigen Schimpfens die rote Karte und wurde auf die Tribüne verbannt. Da war insgesamt wenig Heiligkeit im Spiel.
Die italienische Zahl.
Wie viel Prozent der italienischen Ehemänner und Familienväter helfen beim Bügeln? Was glaubt ihr? In Deutschland und Österreich, auch nicht berühmt, sind es so 20-25%. In Italien? 1%. Das ist richtig, richtig wenig. Übrigens auch im Vergleich zu anderen katholischen Ländern, wo das Rollenverständnis noch etwas älter ist. Auch in Spanien und Portugal wird mehr gebügelt als in Italien. Soziologen haben absolut keine Erklärung, warum das hier so niedrig ist und so unbeliebt ist.
Die italienische Weisheit.
Eine meiner Hauptaufgaben als italienischer Botschafter in Deutschland bestand darin, den Deutschen mindestens zweimal im Monat zu erklären, dass die Welt morgen nicht untergehen wird. Luigi Vittorio Ferraris, Botschafter von 1980 bis 1987. Und jetzt noch zu mir. Jeden Freitag geht es auf www.postausitalien.com mit amüsantem Ortsklatsch weiter. Falls ihr den Newsletter, übrigens kostenlos und werbefrei, noch nicht abonniert habt, das geht auf der Startseite oben rechts. Tragt einfach eure E-Mail-Adresse ein. Schaut auch auf Instagram vorbei. Dort zeige ich unter Buch und Wein regelmäßig Filme über das Leben in Italien. Und warum ihr mein neues Buch Mein Leben am Strand braucht? Erstens, ihr werdet euch sehr amüsieren und unglaublich skurrile, interessante Menschen kennenlernen. Zweitens, ihr bekommt für 22 Euro ein langes Wochenende in Italien. Drittens, ihr erfahrt viele kleine Geheimnisse und Rituale, die euren Urlaub verschönern. Viertens, ihr werdet nach der Lektüre des Buches den Strand mit anderen Augen sehen und jeden Tag noch ein bisschen mehr wertschätzen. Fünftens, außerdem ist es ein prima Geburtstagsgeschenk oder ein Reisegeschenk für gute Freunde, die Richtung Meer fahren. Das war Folge 3 meines Podcasts. Danke, dass ihr dabei wart und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge. Bleibt Dolce Vita!